und schönen guten Morgen zusammen. Ich frage mich immer, ob was das ist in den Gemeinden, dass die Leute sich immer nach hinten trauen. Ich glaube, ich komme demnächst mal und predige von da hinten, damit die Letzten die Ersten werden. Ich ermutige euch, Letztreiher, Mittelreiher, in die Frontreiher zu kommen. Muss nicht jetzt sein, kann aber auch, muss nicht jetzt sein, aber macht das mal. Die meisten Pastoren, die hier vorne predigen, sind frisch gewaschen. Und dann kann man es hier ganz gut aushalten in der Regel der Fälle. Ich fand das eben bei dem einen Lied, ich weiß nicht, ob es einem aufgefallen ist, interessant. Ihr, die ihr dürstet, kommt zur Quelle. Und dann heißt es, komm, Herr Jesus, komm. Widerspricht sich eigentlich ein bisschen, weil Jesus ist da, wie wir es eben auch von Iris gehört haben. Wir sollen kommen. Die Quelle ist eine Hohlschuld von uns. Da gehen wir hin, um zu empfangen. Und ich wünsche mir, dass wir heute Morgen bereit sind zu empfangen. Interessant ist ja immer, dass bei Predigten das Wunder geschieht, dass ein Nebensatz bei einem einschlägt, bei einem anderen vollkommen was anderes ist. Ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt. Ich habe hin und wieder nach Predigten gehört, das, was du da gesagt hast, das war so klasse. Das habe ich gar nicht gesagt. Aber es kam im Herzen so an. Und ich bete, dass Gott mir heute Morgen auch diese Nebensätze schenkt. Und ich will auch mit uns zusammen nochmal beten. Jesus, du Herr des Himmels, du Auferstandener, ich bete, dass du uns heute Morgen begegnest und dass wir an deiner Quelle trinken können und gestärkt und ermutigt in unsere Woche gehen. Gib Gnade zum Reden und zum Hören. Amen. Was bist du wert? Was bin ich wert? Darum soll es heute Morgen gehen. Bei dem Wert ist ja wohl so eine Geschichte, ja. Ich kann mal so drei Sachen von mir erzählen, aus meiner Jugend oder Kindheit, und die ihr vielleicht auch ähnlich kennt. Früher wurden ja, wenn die Jungs Fußball gespielt hatten, kennt ihr Männer, da wurde gesagt, okay, ich krieg den, der andere, ich nehme den, und ich nehme den, und ich nehme den. Und der Rest, den könnt ihr haben. Ich war immer beim Rest und konnte dazu. Das war nicht sehr ermutigend. Die Jungs, die starken Jungs, die sind als erstes gewählt worden. Und der Ottmar war beim Rest. Das war nicht ermutigend. Oder wisst ihr, was noch blöder war? Früher in der Schule gab es ja noch die Lehrer, namentlich hier mein Lateinlehrer, nee, Deutschlehrer, Entschuldigung, der Herr Dohr, die Arbeiten nachher ausgeteilt haben. Die Eins hat der, da wusste ich nicht zuhören, da wusste ich gleich, also war eins, die Zwei hier, da, die Angelika, der Bernd, der Franz, die Drei, die Vier, bei Vier habe ich schon mal langsam, bin ich langsam aufgewacht, denke ich, jetzt wird's spannend, die Vier waren durch, die Fünfer kamen, dachte ich, vielleicht dann schon, ne? Die Fünfer waren durch und dann kam, und die eigentlich schlechteste Arbeit ist vom Rahn, vor 40 Mitschülern. Das macht Mut, oder? Das baut so richtig auf, pädagogisch wertvoll. Hat dann dazu geführt, dass ich dreimal sitzen geblieben bin und von der Schule geflogen bin. So viel war ich wert. Wie viel bist du wert? Was bin ich wert? Minderwert gegen Mehrwert. Werde ich wertvoll durch meine Leistung? Zum Beispiel, man sagt ja beim Elon Musk, der ist so und so viel Milliarden wert. Oder der Manuel Neuer als Ex-Bundesnationaltorwart ist so und so viel Millionen wert. Oder andersrum, hängt mein Wert von der Meinung anderer ab? Ich weiß nicht, wer von euch in den asozialen Medien unterwegs ist, Facebook, Instagram und dergleichen. Und dann postest du was und dann liked es keiner. Und dann findet es keiner toll und sagt keine Tschakka, richtig, gut, so. Ist mir da nichts wert? Keiner achtet auf mich. Die ganzen Influencer, stell dir mal vor, die Influencer sind am Influenzen und keiner hört zu. Wertlos. Oder besser noch, kennt ihr die Google-Bewertungen? Manchmal, ja, wenn man irgendwo war, wird man aufgefordert, hier, gib mal Bewertungen ab. Und ich habe da manchmal Spaß dran, Bewertungen abzugeben, was eigentlich ja blöd ist, aber okay, ich mach's halt. Und mittlerweile habe ich dann bei irgendwelchen Sachen ein paar Bewertungen geschickt und da heißt es plötzlich, Ottmar, du bist beliebt, deine Wertungen werden gesehen. Aha, jetzt bin ich also beliebt. Jetzt bin ich also was wert? Jetzt bin ich toll. Aber ganz ehrlich, ihr lieben Leute, das Ding mit unserem Ego ist, es ist ständig ein Auf und Ab. Erst bist du beliebt und dann freust du dich, ich bin, ha. Und dann kommt ein Shitstorm über dich und plötzlich, huah. Und dann kommt wieder Lob, ah. Und wieder ein Shitstorm, huah. Ist eine blöde Gymnastik. Ist ganz blöd. Man könnte ja auch fragen, bin ich was wert durch den, den ich kenne? Ich bin heute mal ein bisschen ehrlich zu euch. Ich bin meistens ehrlich, aber jetzt bin ich auch ein bisschen privat, so muss ich sagen. Ich habe das jahrelang mit Stolz behauptet oder gesagt, ja, ich kannte Reinhard Bonnke persönlich. Ja, wir sind schon zusammen essen gewesen und ja. Ich bin ganz wichtig. Ich kenne also die wichtigen Leute. Und der andere wird sagen, ich habe schon mit dem Bundeskanzler gefrühstückt. Einer von euch hier? Ne? Oder ich habe schon auf einer Demo dem Merz zugehört. Jetzt bin ich wichtig. Alles so Versuche von uns, oder? Alles so Versuche von uns, irgendwie wertvoll zu werden. Was strengen wir uns an, wertvoll zu werden? Ich kenne eine Menschenart, die ist so wertvoll, obwohl sie nichts kann, außer scheißen und schreien. Die Babys. Die können nichts. Und wie wertvoll sind sie den Eltern? Wie kostbar ist dieses kleine schreiende Bündel dort? Wie herrlich. Was hat das Baby geleistet? Nix. Gar nix. Kann nix, hat nix, ist nix. Aber so geliebt, so gewertschätzt, so gemocht. Bei euch Müttern sagt man ja nach, dass ihr euer Leben geben würdet für die Kinder. Väter übrigens auch. Aber diese Mutterliebe, die ist ja schon sprichwörtlich, die sich investiert, auch wenn das Kind ein ganz seltsames wird. Und halt auch ein bisschen schräg manchmal. Gerade in der Pubertät, die Eltern sind, wissen das, wie das anstrengend sein kann. Ich habe 3 Töchter, könnt ihr euch vorstellen. Die eine fast aus der Pubertät raus, die zweite mittendrin und die dritte kommt gerade rein. Gibt kein Mittagessen mit Frieden. Das kannst du haken. Ein Baby ist es wert. Oder sagen wir mal was anderes. Dein Leben ist irgendwie wie ein Blatt Papier. Ganz leer. Aber ihr wisst ja, ich komme aus der Recyclingbranche und da geht es um Papierrecycling auch. Wisst ihr, wie Papier recycelt oder hergestellt wird? Es wird in einen großen Topf getan mit Frischware und mit altem Papier, wird ordentlich durchgewässert, durchgemischt, dass sich die ganzen Fasern auflösen. Und dann wird das ganze Zeug gedrückt und gepresst, bis es ganz platt ist. Und dann wird daraus Papier. Vielleicht fühlst du dich in deinem Leben so wie so ein Stück Papier. Durchgepresst, ausgetrocknet. Nicht mehr so richtig du selbst. Was bist du dann wert? Was ist so ein Blatt Papier wert? So ein Blatt Papier kriegt plötzlich Wert, zum Beispiel, indem da was draufsteht. Dein Tagebuch zum Beispiel, was deine Erinnerungen festhält. Plötzlich hat das Wert, dieses Papier. Es wird von Pablo Picasso gesagt, dass er eines Tages zu dem Schreiner seines Vertrauens ging und sagte, Schreiner, ich möchte gerne, dass du mir einen Wohnzimmerschrank machst. Ja, wie soll denn aussehen? Ja, pass auf, ich mache dir eine kurze Skizze. Und er skizziert dann den Schrank. Und fragt dann den Schreiner, ja, kriegst du das hin? Ja, das kriege ich hin. Wie lange wird es dauern? Na, ich weiß nicht, ein paar Wochen, aber ich mache das. Was wird es kosten? Es kostet nur deine Unterschrift, Pablo. Und plötzlich war eine Skizze von Pablo Picasso wert, weil die Unterschrift drauf war. Ihr Lieben, gute Nachricht, auf deinem Leben ist eine Unterschrift. Jesus hat unterschrieben am Kreuz für dich und für mich. Und mach dich wertvoll. Dazu kommen wir dann gleich noch. Papier kann auch wertvoll werden durch andere Sachen, die drauf gedruckt werden. Zum Beispiel so ein Zettel. Ist nichts Besonderes, nur ein Zettel. Ist nichts Besonderes, nur ein Zettel. Und plötzlich ist was Tolles draufgedruckt und plötzlich ist das Ding was wert. Angeblich 20 Euro. Du bleibst da schön liegen. Aber willst du schon einer rennen, oder was? Willst du schon einer hier vorne sich hinknallen? Das kennt ihr auf Evangelisation, ne? Putzdienst. Putzdienst, was? Weg damit. Weg damit. Schnöde Mammon. Weg damit. Und wisst ihr, es gab in der Bibel auch immer wieder Leute, die mit ihrem Selbstwert oder ihrem Wertgefühl ein Problem hatten. Der Putzdienst räumt mein Portemonnaie ein. Das ist schön. Sehr ordentlich. Knapp daneben. Ich will gar nicht so sehr stark eingehen. Ich habe noch ein paar Punkte hier aufgeschrieben, aber ich glaube, die kann ich nur ganz kurz streifen. Bitte? Ja. Ihr habt Zeit? Also ich muss um 5 Uhr weg, ne? Es gibt in der Bibel Leute, die in der Gesellschaft angesehen waren, die eine Stellung hatten. Nehmen wir mal einmal den Hauptmann von Kapernaum. Kennt ihr alle, ne? Aus Lukas 7. Dessen Knecht krank wurde und er dann zu Jesus kam und sagte, Mensch hier, oder wollte zu Jesus. Und die Pharisäer haben gesagt, Jesus, pass mal auf, der Typ ist es wert, dem kannst du ruhig helfen, der hat uns geholfen, der ist wirklich was wert. Also dem kann, geh wirklich dahin. Ne? Und dann kommt er, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, vielleicht kennt, wer kennt sie? 2, 3, die anderen kaufen sich die Bibel. Und die, das war frech, ne? Der Hauptmann von... Das ist das 20 Euro kann ich anzahlen für die Bibel. Wer der eine haben will und hat kein Geld, darf sich die 20 Euro nehmen. Der Hauptmann kommt also dann zu Jesus und dann sagt er zu Jesus, du, ich bin das nicht wert, dass du zu mir nach Hause kommst. Ich bin das nicht wert, aber sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Ich bin ein Mann, habe Autorität. Wenn ich zu meinem Knecht sage, geh, dann geht er. Wenn ich sage, komm, dann kommt er. Er hat dieses Vertrauen gehabt. War sich selber nicht wert. Aber Jesus heilt diesen Knecht. Oder nehmen wir den Nikodemus, Johannes 3, der des Nachts, weil er sich tagsüber nicht traute, zu Jesus kam. Ganz wohl angesehener Mann aus dem Hohen Rat, aber kam sich nicht so sehr wertvoll vor. Und Jesus sagt nicht, na du, nachts kommst du, wa, du Feigling. Ja, sag mal, das sind mir die Richtigen. Nachts kommen, tagsüber Hund halten, nachts angelauert kommen. Nee, er spricht zu ihm. Und diese kostbaren Worte kommen heraus. Wenn ein Mensch nicht von Neuem geboren wird, diese Neugeburt, die macht uns zum Kind Gottes. Und Nikodemus darf das an dem Abend hören. Ob er es ganz verstanden hat, bleibt unklar. Ich hoffe schon. Ich werde Nikodemus dann fragen, wenn ich im Himmel bin, wenn er da auch hinkommt. Oder ich da hinkomme. Wobei ich glaube schon, dass ich da hinkomme, weil ich bin erlöst. Oder nehmen wir Pontius Pilatus, der so wichtig war, in der Gesellschaft angesehen war. Und dann bei Jesus sagt, was ist denn die Wahrheit? Ich erkenne keine Schuld an dir. Und um seinen Wert, warum soll ich dich verurteilen? Ich würde dich am liebsten freilassen. Ja, sagen die Pharisäer, dann bist du aber kein Freund des Kaisers mehr. Das ist schlecht. Dann lieber doch nicht. Es gab auch Leute, die in der Gesellschaft nicht angesehen waren. Nur ganz wenige Beispiele, man könnte eine lange Liste machen. Nur so als für euch als Gedankenanstoß. Die Frau am Jakobsbrunnen, viele kennen die Geschichte, die da des Tags über in der Mittagshitze kommt, damit sie keinem begegnen muss. Wie dann von Jesus angesprochen wird, gib du mir zu trinken. Ja, ein Gespräch entwickelt sich. Ja, hol deinen Mann. Habe ich keinen Mann. Vier hatte ich gehabt, der fünfte ist auch nicht mein Mann. Und Gedöns und Rede. Und Jesus spricht sie an. Jesus unterhält sich mit ihr. Jesus schätzt sie wert. Die Frau, die beim Ehebruch ertappt worden ist, aus Johannes 7. Hat dich niemand verurteilt? Dann geh hin, verurteile ich dich auch nicht, aber geh hin und sündige nicht mehr. Oder der Zöllner Zachäus, der eilends vom Baum heruntersteigen soll, damit Jesus bei ihm einkehrt und bei ihm nachfolgt. Diese Stellen haben alles eins gemeinsam. Jesus sieht dich. Der Schöpfer des Universums, der Himmel und Erde gemacht hat, sieht dich, schaut dich an und wertschätzt dich als sein gutes und geliebtes Kind. Ich glaube, mehr geht nicht. Jesus kommt in diese Welt. Wir haben gerade Weihnachten gefeiert. Kommt in diese Welt, in diese Krippe und zeigt uns, wie Leben geht. Warum eigentlich als Kind? Habe ich letztes Mal so einen schönen Vergleich oder schönen Gedanken dazu gehört. Wie ich eben sagte, das Kind kann nichts. Man hat es einfach lieb. Und man kann so leicht eine Beziehung zu so einem Kind aufbauen. Ganz leicht. Und Jesus lädt uns ein, eine Beziehung mit ihm aufzubauen, mit diesem Kind in der Krippe, der Mann am Kreuz wird. Jesus hält uns für wertvoll. Aber wie ist es mit dem Wert Jesu? Hat er sich selber für wertvoll gehalten? Oder haben die Leute ihn wertvoll gefunden? Jesaja 53. Der Allerverachtetste wird vom ganzen Volk, der Allerverachtetste, genau. Mach mal eins weiter. Jesaja 53. Warum habe ich den Text hier nicht? Aber ihr kennt den ja, ne? Da, ja. Er wurde verachtet von den Menschen, gemieden, ein Mann voller Schmerzen und mit Krankheit vertraut. Wie einer, von dem man das Gesicht verhüllt, war er verachtet. Wir schätzten ihn nicht. Ist es nicht auch so, wie heute oft Menschen mit Jesus umgehen oder was sie von ihm halten? Man kann seine Witze über ihn machen, kann ihn verspotten. Er ist nichts wert in den Augen vieler Menschen. Und doch lag die Strafe auf ihm, damit wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesus wird vom ganzen Volk, er ist umjubelt, die jubeln ihm zu, beim Einzug, beim Palmsonntag, erinnert euch. Dann verachten sie ihn und schließlich schreien sie, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn. So sind wir Menschen, oder? Bist du auch so manchmal? Ich bin manchmal auch so. Am Sonntagmorgensgottesdienst, Herr, ich gebe dir mein Leben. Ich mache, was du willst. Und Montag sagt der Herr, geh mal zu dem. Mach ich nicht. Sind wir nicht manchmal genauso? Voller Begeisterung für Jesus im Lobpreis. Und wenn es dann ums Tätigwerden geht, in die Gemeinde bräuchte ich noch ein paar Helfer zum Stühleputzen. Ich habe einen anderen Ruf. Ich habe den Ruf der Couch. Ich muss lieber auf der Couch bleiben, anstatt Stühle zu schrubben. Was misst uns jetzt schließlich Wert bei? Erstens, wir sind geschaffen im Bilde Gottes. Das heißt nicht, dass wir aussehen wie Gott. Das wäre ein komischer Gott, wenn der so aussehen würde wie die Iris und gleichzeitig wie ich. Der arme Gott. Zumindest von meinem Teil, von deinem nicht. Wenn wir aussehen wie ich, das heißt doch nicht, dass wir so Backen, Nasen und Ohren haben wie er. Das heißt, dass wir seine Wesensgleichheit haben. Geschaffen nach seinem Bild bedeutet, wir haben die Kreativität, die auch Gott in sich trägt, auch in uns hineingepflanzt bekommen. Wir haben die Fähigkeit zur Liebe in uns hineingepflanzt bekommen. Wir haben auch die Fähigkeit zur Hingabe in uns hineingepflanzt bekommen. Und das ist die Gottesebenbildlichkeit, die wir haben. Und ganz ehrlich, wenn ich etwas schätze oder wenn ich etwas nach meinem Bild schaffe, dann messe ich dem Wert bei. Finde schon. Das ist eine deutliche Aussage Gottes. Oder die Liebe Gottes zeigt sich in Jesus. Ihr kennt diesen herrlichen Vers, auch aus Johannes 3. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Bist du dir deines ewigen Lebens sicher heute Morgen? Bist du sicher, dass du von Neuem geboren bist? Bist du sicher, dass, wenn Jesus jetzt wiederkommt, du dabei bist? Ich wünsche dir von ganzem Herzen. Und die Liebe Jesu ist kein leeres Wort. Du, ja, der liebt mich, aber kann ja jeder sagen. Wie oft hast du schon deiner Ehefrau, deinem Ehemann gesagt, ich liebe dich und eigentlich nur gedacht, ich brauche dich. Oder du könntest mir das und das für mich tun. Diese Liebe, die eigentlich daran besteht, dass ich vom anderen was haben will. Was eigentlich keine Liebe ist, wissen wir alle. Ne? Jesus macht es aber konkret. Er selbst sorgt am Kreuz für seine Mutter. Ihr kennt die Stelle, ne? Als er zu Maria sagt, Maria, das ist dein Sohn. Johannes, das ist deine Mutter. Also, hätte er nicht andere Probleme am Kreuz gehabt? Von Schmerzen und gemartert? Denkt er zunächst mal an die Versorgung seiner Mutter? Er betet für seine Feinde. Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie da machen. Und er sorgt auch noch dafür, dass der andere, einer der beiden Verbrecher am Kreuz neben ihm, in die Ewigkeit kommen. Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Komisch, ne? Der hat kein Bekehrungsgebet gesprochen, keine Geistestaufe, keine Wassertaufe, keine Bibelschule, hat die Bibel nie gelesen, kommt trotzdem in den Himmel. Ich find's toll. Jesus, der Gnädige. Jesus, der Gnädige. Die Frage ist, was denkst du über dich selber? Willst du wirklich die Frechheit besitzen und sagen, ich bin nichts wert, wenn Jesus zu dir sagt, du bist mir mein Leben wert? Was ist das für eine bodenlose Unverschämtheit zu sagen, ja, ich bin ein armes kleines Würmchen, ich bin's ja nicht wert. Ihr kennt ja die Sprüche, wo wir uns dann immer selber runtermachen. Ja, schlechten Leuten geht's immer gut. Kennt ihr den Spruch? Schlechten Leuten geht's immer gut. Warum bist du denn schlechter Leute? Ich frage dann immer, ja, da muss es dir ja schlecht gehen. Ja, wieso? Ja, weil du kein schlechter Leute bist. Ach so. Dieses sich selber heruntermachen. Okay, ich sag das Gedicht von Wilhelm Busch. Selbstkritik hat viel für sich. Gesetzt den Fall, ich tadle mich, so habe ich erstens den Gewinn, dass ich so hübsch bescheiden bin. Zum zweiten denken sich die Leute, der Mann ist lauter Redlichkeit. Zum dritten schnappe ich diesen Bissen vorweg, den anderen Kritiküssen. So stellt sich viertens dann heraus, dass ich ein ganz famoses Haus. Finde ich cool, dieses Gedicht von Wilhelm Busch. Also nicht dem Prediger, sondern dem Dichter. Oder war das der Heinz Erhardt? Ich bin mir gerade unsicher. Aber einer von den beiden, auf jeden Fall fand ich das Gedicht gut. Aber wie oft machen wir uns vermeintlich klein, obwohl wir denken, wir wären groß, aber aus einer Größe heraus, die mit Arroganz mehr zu tun hat, als mit dem Wert, den wir in Gott haben. Ich frage dich heute Morgen, was ist dein Wert? Dein Beruf? Dein sozialer Status? Dein Haus? Dein Boot? Dein Flugzeug? Was ist dein Wert, lieber Bruder, liebe Schwester? Was macht dich heute Morgen so wertvoll, dass du hier sitzen darfst? Warum bist du hier? Und ich wünsche mir, dass wir alle sagen könnten, weil Jesus mich liebt. Er hat mich, Sünder, reingewaschen durch sein Blut. Hat mir eine neue Hoffnung, ein neues Leben gegeben. Ich muss nicht mehr in Finsternis und Todesschatten wandeln, sondern ich darf im Licht des Lebens stehen. Ist das nicht wunderbar? Mach dir das bewusst, liebe Schwester, lieber Bruder. Mach dir das bewusst, jeden Tag neu. Herr, du hast mich gerufen, ich bin dein. Zu deinen Quellen komme ich gelaufen, denn die sind geöffnet. Ohne Schließungen. 24/7 geöffnet. Herr, ich komme zu dir gelaufen. Ich will nicht bei anderen Quellen suchen anfangen und sagen, okay, das ist aber auch ganz nett oder da wäre es auch ganz schön. Sondern Herr, ich will zu dir gelaufen kommen, weil ich weiß, nur bei dir wird meine Seele satt. Jesaja 53, glaube ich, steht es irgendwo drin. Er macht unsere Seele satt an dürren Orten. Und ich möchte schließen mit dem einen letzten Gedanken. Wenn du heute Morgen dich dürr fühlst, wie so ein vertrockneter Ast, wie so ein absterbender Adventskranz. Der Herr macht deine Seele satt. Er bietet dir das heute Morgen an. Und er lädt dich dazu ein, bei ihm zu trinken und das wahre Wasser, die wahre Speise zu empfangen. Amen.